Stell dir mal vor, du sitzt an deinem Schreibtisch. Der Kaffee wird langsam kalt und du öffnest dein E-Mail-Postfach.
Mhm. Alltag halt.
Genau, Alltag. Da ist so eine unternehmensweite Nachricht vom weltberühmten CEO deines riesigen Konzerns. Du erwartest natürlich die übliche, ja, glattpolierte PR-Sprache.
Klar, die typischen Floskeln.
Aber der allererste Satz lautet: Hallo zusammen, hier spricht euer rechtloser Sklave und Laufbursche.
Wow, okay.
Ja, du würdest wahrscheinlich sofort denken, der Account wurde gehackt, oder? Ich meine, niemand, der wirklich Macht hat, stellt sich freiwillig an das absolute Ende der Nahrungskette.
Naja, im heutigen Kontext wäre das ein absoluter PR-Albtraum, ja? Wir erwarten ja von Führungspersönlichkeiten, dass sie Autorität ausstrahlen, ihre Titel betonen und ihre Position irgendwie absichern.
Richtig.
Und in der Antike war das ganz genauso, wenn nicht sogar noch ein bisschen extremer. Status war quasi die absolute Währung der damaligen Gesellschaft.
Und genau das macht die Texte, die wir uns heute ansehen, so explosiv. Willkommen im Deep Dive.
Schön, wieder hier zu sein.
Wir nehmen uns hier ja oft echt komplexe Themen vor, aber heute tauchen wir in etwas ein, das viele Menschen wahrscheinlich einfach überblättern würden. Wir haben nämlich die detaillierten Notizen und Vortragsinhalte von Dr. Matthew S. Harmon auf dem Tisch.
Mhm. Hochspannendes Material.
Absolut. Seine Analyse trägt den Titel Greetings and Gratitude in the Gospel und sie befasst sich mit den allerersten 11 Versen des Philipperbriefs aus dem Neuen Testament.
Genau, Philipper 1.
Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn man diese scheinbar belanglosen Begrüßungsfloskeln wirklich versteht, dann werfen sie echt alles über den Haufen, was wir so über Führung, über unsere eigene Identität und auch über das Geheimnis echter Dankbarkeit zu wissen glauben.
Das ist auch eine völlig falsche Herangehensweise, solche antiken Briefe wie unsere heutigen schnellen E-Mails zu lesen.
Ja, man will halt schnell zum Punkt kommen.
Eben. Wir neigen total dazu, dieses anfängliche Hallo, wie geht's, schöne Grüße mental komplett auszublenden, um, naja, schnell zum geschäftlichen Teil zu kommen. Aber Dr. Harmon zeigt in seinen Aufzeichnungen wirklich meisterhaft, dass Paulus, also der Autor dieses Briefes, in den ersten paar Sätzen bereits das distillierte Konzentrat seiner gesamten Weltanschauung liefert.
Mhm.
Dr. Harmon teilt diese ersten 11 Verse grob in 2 Blöcke auf, nämlich die Begrüßung im Evangelium und die Dankbarkeit im Evangelium. Und schon das allererste Wort, das Paulus wählt, um sich und seinen Mitarbeiter Timotheus vorzustellen, ist eigentlich ein Frontalangriff.
Okay, dröseln wir das mal auf. Paulus schreibt an die Menschen in der Stadt Philippi und beginnt mit, ich hab's hier, Paulus und Timotheus, Diener Christi Jesu.
Ja.
Nun gut, Diener klingt für unsere modernen Ohren vielleicht ein bisschen bescheiden, aber jetzt nicht unbedingt schockierend. Warum sagst du, das war ein Frontalangriff?
Weil das Wort, das in unseren Übersetzungen oft etwas weichgespült als Diener steht, im griechischen Original doulos lautet.
Doulos, okay.
Genau, und als Dr. Harmon diesen Begriff historisch aufarbeitet, zeigt er, dass dieses Wort eine gigantische Doppeldeutigkeit in sich trägt. Fangen wir mal mit der Ebene an, die Menschen in Philippi, das war ja eine sehr stolze Stadt im Römischen Reich, die sie sofort gehört haben.
Den römischen Kontext quasi.
Richtig, den griechisch-römischen Hintergrund. In dieser Kultur war ein Doulos schlicht und ergreifend ein Sklave.
Also nicht der nette Butler, der einem so die Tür aufhält und am Ende des Monats einen Gehaltscheck bekommt.
Überhaupt nicht. Ein Doulos war ein Mensch, der rechtlich gesehen den Status einer Sache hatte.
Krass.
Er war das reine Eigentum eines anderen, besaß keinerlei eigene Rechte, keine Autonomie, gar nichts und existierte wirklich ausschließlich, um den Willen und die Agenda seines Meisters auszuführen. Für die Zuhörer in Philippi war das die unterste Schublade der Gesellschaft.
Warte mal, das ergibt doch dann strategisch überhaupt keinen Sinn.
Wieso?
Naja, Paulus will diese junge Bewegung leiten, er will Menschen von seiner Botschaft überzeugen und er fängt damit an, dass er sich selbst als rechtlosen Sklaven vorstellt. Untergräbt er damit nicht sofort seine eigene Autorität?
Das könnte man denken, ja.
Ich meine, in anderen Briefen nennt er sich ja durchaus stolz Apostel, was ihm ein gewisses Gewicht verleiht. Warum tut er das hier nicht?
Das Faszinierende hieran ist die zweite Ebene dieses Wortes, die Dr. Hamon beleuchtet. Neben diesem römischen Kontext gibt es nämlich noch den alttestamentlichen Hintergrund.
Okay.
Und in der jüdischen Tradition ist der Diener des Herrn oder Knecht Gottes ein unfassbarer Ehrentitel.
Ah, okay.
Wenn du ins Alte Testament schaust, wer wird denn dort so genannt? Das sind Schlüsselfiguren von gigantischer Bedeutung. Mose wird der Diener des Herrn genannt, Josua, König Davids.
Die ganz Großen also.
Genau. Und vor allem gibt es beim Propheten Jesaja die berühmten Lieder vom leidenden Gottesknecht, der die Welt erlösen wird.
Ah, verstehe. Er sagt also nicht einfach, ich bin wertlos, sondern er sagt quasi, ich bin völlig an die Agenda meines Meisters gebunden. Und genau darin liegt meine eigentliche Bestimmung.
Ganz genau so ist es.
Er beansprucht paradoxerweise eine enorme Wichtigkeit, indem er sich komplett klein macht. Das ist wie der CEO aus meinem Beispiel vorhin, der sagt, ich bin nur der Praktikant für die eigentliche Mission.
Ja, und Dr. Hamon weist auf etwas wirklich Faszinierendes hin. Paulus nimmt hier mit diesem einen Wort bereits das Zentrum des gesamten Philipperbriefs vorweg.
Wo er über Jesus spricht, oder?
Richtig. Im zweiten Kapitel wird Paulus nämlich das berühmte Bild von Christus zeichnen, der seine göttlichen Privilegien komplett aufgibt, um genau diese Form anzunehmen, die Form eines Doulos, eines Sklaven. Paulus fordert also nicht nur dienende Leiterschaft von anderen, er verkörpert sie selbst.
Seine Prioritäten, seine Karriere, sein persönlicher Komfort, da spielt alles keine Rolle mehr.
Exakt. Die Agenda seines Meisters, also Jesus Christus, steht über allem.
Das ist eine unglaubliche Umkehrung von dem, wie wir Macht normalerweise verstehen. Normalerweise geht es bei Macht darum, andere für die eigenen Ziele einzuspannen, ne?
Klar, immer nach oben buckeln und nach unten treten.
Paulus sagt stattdessen, meine höchste Ehre ist es, für die Ziele eines anderen eingespannt zu sein. Wahnsinn. Okay, wenn die absoluten Spitzenkräfte dieser Bewegung sich selbst als Sklaven definieren, wie blicken sie dann auf die Menschen, denen sie schreiben?
Das ist eine gute Frage. Behandeln sie die wie Meister?
Genau das dachte ich.
Nicht ganz, aber er hebt sie auf ein Podest, das wir heute oft komplett missverstehen. Paulus adressiert den Brief an, ich zitiere, alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind.
Okay, stopp. Da muss ich sofort an die klassische Vorstellung denken. Wenn ich heute heilig höre, dann denke ich an moralisch perfekte Übermenschen. An Leute mit Heiligenschein auf so alten Kirchenfenstern, weißt du?
Ja, die nie etwas falsch machen.
Genau. Menschen, die nie wütend werden und ihr ganzes Geld spenden. Wenn Paulus die Philipper Heilige nennt, meint er dann, dass sie diese moralische Elite sind?
Nein, überhaupt nicht. Und Dr. Hamon grenzt das in seiner Analyse sehr, sehr scharf ab. Der Begriff heilig, den Paulus hier verwendet, bedeutet in erster Linie abgesondert für Gottes besondere Zwecke.
Abgesondert, okay. Wie meint er das?
Um das zu verstehen, müssen wir wieder ins Alte Testament springen, und zwar zu Exodus Kapitel 19.
Bei Mose.
Genau. Dort hat Gott das Volk Israel gerade aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Sie stehen da am Berg Sinai und Gott sagt zu ihnen, ihr werdet für mich eine heilige Nation sein. Sie waren nicht heilig, weil sie moralisch fehlerfrei waren.
Ich meine, sie haben sich kurz danach ein goldenes Kalb gegossen und darum getanzt.
Richtig. Sie waren heilig, weil Gott sie für einen ganz bestimmten Zweck in der Welt ausgewählt und beiseite gesetzt hatte.
Es ist also eher eine, ich sag mal, eine zugewiesene Identität als ein erarbeiteter moralischer Status. Eine Position, die einem geschenkt wird, kein Orden, den man sich an die Brust heftet, weil man besonders brav war.
Exakt das. Jeder einzelne Gläubige in Philippi und nach diesem Verständnis auch jeder Christ heute ist in diesem Sinne ein Heiliger.
Mhm.
Aber wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, zu sagen, dass moralisches Verhalten deshalb völlig egal wäre. Dr. Hamon betont nämlich auch die ethische Dimension sehr stark.
Okay, also doch Moral.
Naja, er verweist auf Stellen wie Levitikus 11,44 oder den ersten Petrusbrief, wo es heißt, seid heilig, denn ich bin heilig. Die Idee dahinter ist, weil ihr diesen unglaublichen Status geschenkt bekommen habt, soll euer Leben jetzt auch die Reinheit und den Charakter Gottes widerspiegeln.
Hamon erwähnt in seinen Notizen ja auch diese krasse Szene aus Jesaja 6, um diese Reinheit Gottes zu beschreiben. Das fand ich extrem spannend. Da hat der Prophet Jesaja ja eine Vision, wie er im Thronsaal Gottes steht.
Ja, eine sehr gewaltige Szene. Und Jesajas Reaktion auf diese lodernde, absolute Heiligkeit Gottes ist nicht etwa Ehrfurcht oder Freude, sondern pure Panik.
Er kriegt richtig Angst.
Absolut. Er ruft im Grunde, ich bin erledigt. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe unter einem unreinen Volk. In der Gegenwart dieser puren Heiligkeit wird ihm seine eigene Unreinheit extrem schmerzhaft bewusst.
Das ist so, als würde man, stell dir mal vor, du hast gerade an so einem extremen Schlamm-Hindernislauf teilgenommen, so ein Toffmudder oder so.
Okay, ich stelle es mir vor.
Du bist von Kopf bis Fuß mit nassem, stinkendem Matsch bedeckt.
Ein gutes Bild.
Und wo gehst du dann in diesem Zustand hin? Naja, durch irgendeinen dummen Zufall öffnet sich plötzlich eine Tür und du stolperst mitten in einen hochmodernen, blendend weißen, sterilisierten Hightech-Operationssaal.
Oh je.
Ja. Überall grelles Licht, alles ist blitzsauber. Du stehst da, der Schlamm tropft von dir auf diesen perfekten Boden. Und du weißt in der Sekunde, oh mein Gott, ich gehöre hier nicht hin. Ich verseuche diesen ganzen Raum.
Das muss ungefähr das Gefühl von Jesaja gewesen sein. Perfekt zusammengefasst. Du weißt sofort, du kannst in diesem Zustand nicht dort bleiben. Du musst da raus.
Richtig.
Aber was bei Jesaja passiert und was Dr. Harmon als den absoluten Kern des Evangeliums beschreibt, ist, dass Jesaja eben nicht aus dem Raum geworfen wird. Gott reinigt ihn.
Ein Engel berührt ihn, ne?
Genau, ein Engel berührt seine Lippen mit einer glühenden Kohle vom Altar und seine Schuld ist weggenommen, das Evangelium sagt. Durch das, was Christus getan hat, wirst du in dem Moment, in dem du in diesen sterilen Raum trittst, augenblicklich gereinigt, du wirst heilig gemacht, damit du bleiben darfst.
Du hast den Schlamm also nicht selbst abgekratzt. Jemand anderes hat dich desinfiziert.
Ja, schönes Bild.
Das ändert natürlich alles daran, wie man sich selbst sieht. Und Paulus schreibt das an alle Heiligen, hebt dann aber doch zwei Gruppen speziell hervor. Er grüßt explizit die Aufseher und die Diakone. Wenn doch alle heilig sind, warum dann diese Extraerwähnung?
Laut Dr. Harmon liegt das einfach an der konkreten Situation, in der sich Paulus da befand. Paulus sitzt im Gefängnis, wahrscheinlich in Rom.
Mhm.
Und die Gemeinde in Philippi hatte ihm durch einen Boten namens Epaphroditus ein finanzielles Geschenk geschickt, um ihn in seiner Not zu unterstützen. Wenn wir auf die frühen Gemeindestrukturen in der Apostelgeschichte blicken, etwa in Kapitel 6, sehen wir, dass die Diakone speziell für diese materiellen und physischen Nöte der Menschen zuständig waren.
Und die Aufseher?
Die Aufseher oder Ältesten gaben eher die geistliche Richtung vor.
Ah, das heißt, Paulus spricht hier im Grunde direkt das Finanzkomitee und die Projektleiter an, die diese Spende für ihn überhaupt erst organisiert und auf den Weg gebracht haben.
Genau das. Es ist eine sehr persönliche Anerkennung für ihre praktische Hilfe. Aber noch viel wichtiger, indem er die Leitung direkt anspricht, bereitet er das Feld für ein ganz großes Thema vor, das den ganzen Brief durchziehen wird, nämlich die Einheit der Gemeinde. Er holt die Leiter direkt am Anfang mit ins Boot.
Okay, wir haben also die Sender verstanden, Männer, die sich als rechtlose Werkzeuge für Gottes Agenda sehen. Und wir kennen die Empfänger, Menschen, die völlig unverdient von Gott gereinigt und für seine Zwecke abgesondert wurden.
Zusammengefasst, ja.
Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Begrüßung. Und hier fasst Paulus diese ganze gewaltige Identität in nur zwei Wörtern zusammen. Er wünscht ihnen Gnade und Friede.
Mhm.
Das klingt beim ersten Hören wie das antike Äquivalent zu liebe Grüße, oder? So mit freundlichen Grüßen.
Ist es aber ganz und gar nicht. Dr. Harmon zeigt auf, wie Paulus hier als echtes sprachliches Genie agiert. Er nimmt die absolute Standardbegrüßung der griechischen Welt, das war das Wort Kairin, was im Grunde einfach sei gegrüßt heißt, und wandelt es leicht ab in das Wort Charis.
Und Charis bedeutet?
Gnade.
Er hackt also quasi die Sprache seiner Kultur, statt Hallo sagt er Gnade.
Richtig cool, oder? Und Gnade, so Harmon, ist der theologische Sammelbegriff für das gesamte unverdiente Werk Gottes, das er durch Jesus Christus an den Menschen getan hat. Es ist die ständige Erinnerung daran, dass diese Reinigung, von der wir im Operationssaal gesprochen haben, ein absolutes Geschenk war.
Und dann der Friede.
Dann kombiniert er das mit der jüdischen Standardbegrüßung, dem Shalom, das hier mit Friede übersetzt wird.
Wenn ich an Frieden denke, denke ich eigentlich an das Ende eines Streits. Zwei Länder haben Krieg, dann unterschreiben sie einen Vertrag und dann ist Frieden. Keiner schießt mehr. Ist das damit gemeint?
Shalom geht weit darüber hinaus. Es bedeutet eben nicht nur die Abwesenheit von Konflikt. Shalom ist ein tiefes alttestamentliches Konzept, das einen Zustand vollkommener Ganzheit beschreibt.
Vollkommene Ganzheit?
Ja. Es bedeutet, dass absolut alles im Universum, in den Beziehungen der Menschen untereinander und in der Beziehung zu Gott genau so geordnet ist, so funktioniert und so erblüht, wie der Schöpfer es sich ursprünglich mal gedacht hat. Es ist das ultimative Maß an Intaktheit.
Also was bedeutet das alles konkret für den Hörer? Da muss ich nämlich wirklich mal kritisch einhaken. Wenn das die Realität sein soll, Gnade und dieser gigantische, alles durchdringende Shalom-Frieden, warum sieht unsere Welt dann so aus, wie sie aussieht?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf.
Ich meine, wenn ich mir das Leben vieler Menschen ansehe, auch von denen, die das hier vielleicht gerade hören, da ist oft überhaupt kein Shalom. Da ist unfassbarer Stress im Job, da sind zerrüttete Ehen, da sind Krankheitsdiagnosen, die einem den Boden unter den Füßen wegziehen. Wie kann Paulus von diesem ultimativen Frieden sprechen, wenn der Alltag oft das reinste Chaos ist? Das fühlt sich doch an wie ein hohles religiöses Versprechen.
Ich verstehe total, was du meinst. Das ist die entscheidende Spannung, in der jeder Gläubige lebt. Dr. Harmon greift das in seine Notizen unter dem Begriff der Already-Not-Yet-Dynamik auf.
Schon jetzt, aber noch nicht.
Genau. Gottes Gnade und sein Frieden sind durch Christus bereits in diese Welt eingebrochen. Sie sind schon jetzt da. Gläubige können mitten im größten Chaos einen tiefen inneren Frieden erfahren, der rational oft gar nicht zu erklären ist. Aber, und das ist das noch nicht, die volle, sichtbare Vollendung, der Tag, an dem jedes gebrochene System repariert ist und der perfekte physische Shalom herrscht, dieser Tag steht noch aus.
Das ist also wie eine Anzahlung auf ein Haus. Das Geld für die Anzahlung ist schon auf dem Konto. Das ist eine knallharte, reale Tatsache. Der Vertrag ist unterschrieben. Aber das Haus ist noch im Bau. Man steht quasi noch im Rohbau im Regen und wartet darauf, dass endlich das Dach draufkommt.
Eine sehr treffende Analogie, ja. Du hast die absolute rechtliche Sicherheit, dass es dir gehört, aber du spürst halt noch den Regen.
Das ergibt Sinn.
Und diese Sicherheit drückt Paulus direkt im Anschluss in Vers 6 aus, einem der stärksten Verse dieses Abschnitts. Er schreibt: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi.
Wow.
Dr. Harmon betont, dass das eine absolute theologische Garantie ist. Gott bricht seine Bauprojekte nicht auf halber Strecke ab. Er wird das, was er in der Reinigung am Anfang getan hat, unweigerlich zu Ende führen.
Wenn man diese Garantie wirklich tief im Inneren glaubt, dann erklärt das auch völlig die Reaktion, die Paulus in den Versen 3 bis 11 zeigt. Er bricht in eine unfassbare Dankbarkeit und in Gebet aus. Und Dr. Harmon analysiert diese Verse ja auch sehr detailliert. Was fällt da besonders auf?
Es ist extrem auffällig, wie oft Paulus in dieser Dankbarkeitspassage Wörter wie alle oder jeder verwendet.
Wieder diese Einheit.
Genau, das unterstreicht seinen Fokus auf die absolute Einheit der Gemeinde, trotz all ihrer Unterschiede. Und er dankt spezifisch für ihre Partnerschaft im Evangelium. Das Wort, das im griechischen Urtext hier steht, ist Koinonia.
Koinonia, das ist so ein Wort, das man in manchen kirchlichen Kreisen ständig hört, oft einfach übersetzt als Gemeinschaft. Das klingt für mich nach Kaffee trinken nach der Veranstaltung und ein bisschen plaudern.
Und genau da greift Harmon korrigierend ein. Koinonia ist nicht einfach Geselligkeit. Es ist auch nicht nur auf das finanzielle Geschenk reduziert, das sie ihm geschickt haben.
Was ist es dann?
Es geht um eine existenzielle geteilte Erfahrung der Gnade Gottes. Man muss sich das historisch wirklich vor Augen führen. In der Gemeinde in Philippi saßen Leute zusammen, die gesellschaftlich absolut nichts gemeinsam hatten.
Komplett verschiedene Milieus?
Ja. Eine wohlhabende Geschäftsfrau, ein rauer römischer Gefängniswärter, vielleicht ehemalige Sklaven. Dass diese Leute echte, tiefe Verbundenheit teilten, war ein soziales Wunder der damaligen Zeit.
Hier wird es wirklich spannend. Da steht in Harmons Notizen nämlich auch ein Gedanke, der für mich so ein bisschen der absolute Höhepunkt dieses Textes war. Paulus schreibt an diese bunte Truppe, dass er sich nach ihnen sehnt mit der Zuneigung Christi Jesu.
Ein toller Vers.
Und Harmon sagt dazu sinngemäß: Die Zuneigung, die Paulus für die Philipper empfindet, ist in Wirklichkeit gar nicht seine eigene Liebe. Er saugt sich das nicht aus den Fillern. Es ist die Zuneigung von Jesus Christus selbst, die lediglich durch Paulus hindurchfließt.
Das ist eine fantastische theologische Beobachtung. Wenn wir tiefe Liebe, Mitgefühl oder Unterstützung von anderen Gläubigen erfahren, ist das letztendlich Gott selbst, der seine Liebe zu uns bringt, indem er andere Menschen als Instrumente benutzt.
Ich habe mir das beim Lesen so erklärt. Wir Menschen sind im Grunde wie ein simples Stromkabel, so ein Verlängerungskabel. Wenn ich versuche, aus mir selbst heraus unendlich geduldig und liebevoll zu sein, dann ist meine innere Batterie ziemlich schnell leer.
Oh ja, das kennen wir alle.
Man brennt einfach aus. Aber Hamann sagt ja im Grunde, du bist gar nicht die Batterie. Du bist nur das Kabel.
Schön gesagt.
Deine einzige Aufgabe ist es, mit dem Stromnetz der Gnade Gottes verbunden zu bleiben und diese Energie weiterzuleiten. Und wenn mir jemand in einer ganz dunklen Stunde eine warme Mahlzeit vorbeibringt oder mir einfach nur zuhört, dann ist das Gott, der genau in diesem Moment diese Person als Verlängerungskabel benutzt hat, um mich mit Strom zu versorgen.
Richtig. Und dieses Bewusstsein, nur das Kabel zu sein, nur der Empfänger von etwas Größerem zu sein, führt uns zu dem, was Dr. Hamann als die Big Idea, also den großen Kern des gesamten Textes, bezeichnet.
Und der wäre?
Er fasst es so zusammen. Das Evangelium vereint uns, um Gottes Herrlichkeit zu zeigen, indem es unsere Identität bestimmt und unsere Dankbarkeit tieft.
Da sind wir wieder bei der Identität, die geschenkt und nicht erarbeitet ist. Aber warum ist gerade die Dankbarkeit hier so zentral? Warum ist das nicht einfach nur eine nette emotionale Zugabe?
Um das zu verstehen, schlägt Hamann den Bogen zum Römerbrief, Kapitel 1. Wenn Paulus dort nämlich analysiert, was das fundamentale Kernproblem der Menschheit ist, also warum die Welt so kaputt ist, dann nennt er nicht Mord oder Diebstahl als die Wurzel.
Sondern?
Er sagt, die absolute Wurzel des Übels ist der Mangel an Dankbarkeit. Die Menschen weigerten sich, Gott als Gott zu ehren und ihm dankbar zu sein.
Das leuchtet extrem ein. Wer undankbar ist, sagt im Grunde, ich habe mir das alles selbst erarbeitet. Ich bin der Meister meines eigenen Universums. Undankbarkeit ist quasi Rebellion.
Ja, genau.
Dankbarkeit hingegen ist das Eingeständnis. Alles, was ich bin und habe, ist ein Geschenk.
Exakt. Es ist die Wiederherstellung der richtigen Ordnung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und aus dieser Haltung der Dankbarkeit heraus betet Paulus dann für die Philippa.
Wofür genau?
Er bittet nicht um materiellen Reichtum oder ein besonders bequemes Leben für sie. Er betet darum, dass ihre Liebe überströmen möge, in Erkenntnis und in, und das ist das entscheidende Wort, Unterscheidungskraft.
Unterscheidungskraft? Was genau meint er damit? Geht es da einfach darum, den Unterschied zwischen Gut und Böse zu kennen? Also, dass man nicht lügen oder stehlen soll?
Es geht noch viel tiefer. Hamann erklärt diesen Begriff aus dem Griechischen so, dass es darum geht, das zu prüfen und gut zu heißen, was vorzüglich ist.
Was vorzüglich ist?
Ja, es reicht Paulus nicht, dass die Philipper wissen, was moralisch erlaubt oder okay ist. Er will, dass sie die tiefe Einsicht haben, um in jeder Situation das Beste zu erkennen. Das ultimative Ziel dieses Prozesses, so Paulus in Vers 10 und 11, ist es, rein und tadellos zu sein, gefüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, und all das eben zur Ehre und zum Lob Gottes.
Was für eine krasse Reise, die Dr. Hamann uns hier aufzeigt.
Absolut.
Von einem scheinbaren Smalltalk am Anfang einer E-Mail hin zum ultimativen Sinn des Lebens. Der Verherrlichung Gottes durch ein Leben, das von Gnade völlig durchdrungen ist.
Da steckt so viel drin.
Um das Ganze für dich zusammenzubinden, also an dich gerichtet, der uns gerade zuhört. Diese ersten Verse des Philipperbriefs sind im Grunde ein Kompass. Sie rufen dir zu, vergiss das ständige Optimieren deines eigenen Egos. Deine wahre Identität wird von Gott bestimmt, du bist gereinigt und für seine Zwecke abgesondert. Und weil du weißt, dass Gott das gute Werk in dir bis zum Ende durchziehen wird, kannst du dich entspannen und, ja, einfach zum Kabel für seine Liebe werden.
Und die ganz konkrete Du-Anwendung, die Dr. Hamann aus all dem ableitet, ist schlicht, kultiviere absichtliche Dankbarkeit.
Ganz genau. Und das ist auch mein Call to Action für dich heute. Nachdem du das hier gehört hast, nimm dir echt mal 5 Minuten. Lass es nicht beim abstrakten Gedanken bleiben. Schreib eine Nachricht an jemanden, vielleicht eine kleine Mail oder ruf kurz an und bedanke dich ganz konkret bei dieser Person für etwas.
Ein toller Gedanke. Erinnere dich daran, dass du dabei vielleicht gerade das Verlängerungskabel Gottes für genau diesen Menschen bist.
Ein wunderbarer Weg, diese jahrtausendealte Wahrheit heute echt real werden zu lassen. Aber ich möchte dich noch mit einem letzten, etwas provokanten Gedanken entlassen, der mir beim Thema Unterscheidungskraft gekommen ist.
Da bin ich gespannt.
Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir das Beste erkennen sollen, nicht nur das, was erlaubt oder einfach nur gut ist.
Richtig.
Wenn wir in unsere moderne Welt schauen, was, wenn ein riesiger Teil unserer heutigen gesellschaftlichen Erschöpfung, unseres kollektiven Burnouts, gar nicht primär daran liegt, dass wir zu viel arbeiten?
Sondern?
Was, wenn wir schlichtweg in einer massiven Krise der mangelnden Unterscheidungskraft stecken? Wir füllen unsere Kalender von morgens bis abends mit Projekten, Verpflichtungen und zig Unterhaltungsangeboten, die zwar alle moralisch völlig okay oder sogar gut sind, aber weil wir nicht innehalten und nach dem Besten fragen, verpassen wir genau die Dinge, die uns eigentlich diesen tiefen, echten Shalom bringen würden. Wir ersticken förmlich am Guten und verhungern am Mangel des Besten. Das ist etwas, worüber es sich heute Abend beim Zähneputzen definitiv mal nachzudenken lohnt.
Das ist eine wirklich scharfe Beobachtung, die zeigt, wie brandaktuell dieser antike Text tatsächlich auch heute noch ist.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns in diese alten, aber radikalen Texte einzutauchen. Wir hoffen, du konntest einige echte Aha-Momente für dich mitnehmen bei dieser tiefen Erkundung. Bis zur nächsten Analyse. Mach's gut.